Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Die 300. Folge ist geschafft. Heute haben wir schon die 301. Folge oder die 301. Folge. Und wir sind guten Mutes, dass es noch lange so weitergeht mit der Hochzählung.
Nochmal 300 oder willst du wirklich Rentner werden?
Wie? Nochmal 300? Nein. Ich habe doch gesagt 301 heute.
Nein, ich meine, du bist guten Mutes, hast du gesagt. Und da wollte ich wissen, ob wir nochmal 300 machen.
Ja, oder wenn das mit dem ewigen Leben klappt, dann können es auch noch ein paar mehr werden.
Ah ja, aber 1000 werden wir nicht erreichen.
Nee, ich glaube auch nicht. Dann müssen wir täglich senden. Dann ging das schon schneller.
Ja.
Also ich begrüße alle, die auch jetzt noch nach der 300. Folge zuhören. Und ich nehme an, dass du das auch willst, oder?
Jetzt noch. Du hast nicht gesagt, trotz der 300. sondern jetzt noch. Ja, ich begrüße auch alle ganz herzlich, die uns zuhören. Folge 301 ist schon eine Nummer, denke ich mal. Und das sind jetzt 5,5 Jahre oder sowas, dass wir das machen. Wollen wir mal sehen, ob wir die nächsten 5,5 Jahre auch packen. Der Kollege Back ist ja guten Mutes, aber 1000, ich denke, das wären ja dann noch 11, 12 Jahre oder sowas von heute umgerechnet. Ich meine, dann müsste man ein Mikrofon am Krückstock haben oder am Rollstuhl.
Es hängt davon ab, ob mein ewiges Leben, diese Versicherung, die ich abgeschlossen habe, ob die auch wirklich greift oder ob ich da übers Ohr gehauen wurde. Ich zahle viel Prämie dafür und nun versprechen kann einem keiner das, glaube ich.
Ja, ich finde das eigentlich doof. Du zahlst Prämie und wenn du irgendwann stirbst, was hast du dann davon?
Ja, das geht ja schon weiter. Ich kannte ja noch persönlich Pilatus, ne? Pontius Pilatus.
Ah ja, den und hast du persönlich gekannt.
Mit dem Cäsar bin ich durch Rom gerast.
Aha.
Ja. Und ich hoffe, dass es jetzt so einfach weitergeht, dass ich auch den Herrn Majewski kennenlerne. Majewski lebt im Jahre 2490.
Mhm. Und dann irgendwann
den auf jeden Fall kennenlernen.
Den extragalaktischen Völkerbund noch oder so.
Sowas, ja.
Ja.
Dann, ich bin ja dann auch so ein Typ, den man mal ein bisschen weiter wegschicken kann. Das dauert ja lange, bis man zum Mars ist und sowas und dann oder dann weiter so ein paar Lichtjahre weg. Ja, das kannst du ja nicht machen mit einem normalen Sterblichen, da musst du ja schon so einen.
Du kannst nicht so weit wegfliegen. Du kannst so überhaupt nicht. Ja, hör mal, der Laderaum von so einem Raumschiff ist gar nicht so groß, so viel Bier kriegst du gar nicht mit, dass du die Zeit überbrücken kannst.
Kommen wir da nicht unterwegs was brauchen?
Das wäre ja natürlich, ja, du müsstest dann Felder anlegen mit Hopfen und Malz.
Ja, auf dem Mars.
Na, oder, das ist ja noch nicht weit. Da kann ich ja hingucken.
Ja, den wollte man ja auch eine Atmosphäre verschaffen, dem Mars.
Mhm.
Indem man da irgendwie mit CO2 den überfüllt und sowas, und dann wird es da wärmer und wenn es da wärmer wird, dann grünt etwas und so. Ne? Das war eine tolle Sache, die man da.
Gut, aber da sind wir vom Hauptthema weggekommen, vom Bier. Genau. Fragen mal den Heinz Schmitz, was trinkst du denn?
Auch am liebsten Bier. Erstmal herzlich willkommen alle Zuhörer. Und so 5 Jahre Reise bis zum Mars und dann da bleiben und dann wieder 5 Jahre zurück, wäre mir persönlich viel zu lang. Denn wir könnten ja in der Zeit überhaupt keine Computerclub produzieren.
Wer sagt das?
Die Zeitverschiebung, also so ein Realtime-Gespräch, wie wir es jetzt führen, geht schlecht, weil man dann hier schon, ich weiß nicht, 20 Sekunden oder sowas Zeitverzögerung drin hat.
Minuten.
20 Minuten, ja gut.
Mhm.
Und da ist eine Unterhaltung nicht.
Die Sonne sind 8 Minuten, der Mars ist 20.
Ja, dann ist also keine direkte Unterhaltung mehr möglich. Wir können uns nicht mehr gegenseitig ins Wort fallen, wie wir das gerne tun.
Aber dem Alter entsprechend entspannt, ich würde etwas sagen und dann würde es 20 Minuten dauern, bis du das hörst. Und wenn du antwortest, würde es nochmal 20 Minuten dauern, bis ich das höre. Dazwischen könnte ich immer wieder eine Runde pennen, so eine halbe Stunde, und könnte mir dann Kaffee kochen und dann käme die Antwort. Und zusammen schneiden ist doch kein Problem.
Die Pausen nachher rausschneiden.
Ja.
Darf ich da nochmal drüber nachdenken? Wir haben ja 20 Minuten Zeit bis zur Antwort.
Ja.
Ja. Aber wenn wir auf den Mars fliegen würden, dann glaube ich schon, dass wir da Weihnachtslieder einfach drillern könnten und brauchten keine Rücksicht zu nehmen auf Urheberrechte.
Meinst du, GEMA ist nicht da?
Die noch nicht. Also die die hat ja da noch nichts zu tun. Mhm. Ist ja noch keiner da. Aber wenn wir vielleicht da sind, kommen die hinterher. Denn was man da jetzt schon wieder liest, dass jetzt Singen im Advent, die zweite Auflage, herausgegeben wurde von einem Verein Musikparaden e.V. Ich finde das toll, was die gemacht haben. Und zwar haben die diese alten Weihnachtslieder neu gesetzt. Und sie haben nur Weihnachtslieder genommen, wo der Urheber, also der das Ding komponiert hat, wo der Urheber schon 70 Jahre tot ist. Also.
Aber warum haben wir das gemacht?
Weil die GEMA im letzten Jahr auf die Idee kam und hat gesagt, was machen denn die Kinder im Kindergarten? Was machen die denn zu Weihnachten?
Singen.
Der Kindergarten geht hin und kopiert irgendwelche Lieder, Noten aus Notenbüchern und verteilt sie an die Kinder, damit die Kinder an die alte Tradition der Weihnachtslieder herangeführt werden.
Mhm.
Und dafür, bitteschön, dafür wollen wir natürlich, weil das ist zwar die Fotokopiererei haben wir schon bezahlt und wir haben auch schon so vieles schon bezahlt, aber jetzt wollen wir, weil die Kinder noch nichts bezahlt haben, für das Ausgeben der Lieder einen Obolus haben.
Ist die GEMA dafür zuständig, wenn ich aus einem Buch etwas kopiere?
Ja, das ist die Noten, wenn die Noten kopiert werden. Und deshalb hat ja dieser Verein es hingegangen und hat die Noten neu gesetzt. Mhm. Das sind jetzt nicht mehr die Noten aus den Notenblättern, die GEMA-pflichtig sind.
Mhm. Die sind nicht ganz so schnörkelig, oder was?
Die sind wahrscheinlich genauso, oder? Nur sie haben sie neu gesetzt und können das beweisen, dass das eine eigene Arbeit ist von ihnen. Die Strophen dazu, die einzelnen Strophen dazu, das ist ja abgegolten durch die 70 Jahre tot.
Mhm.
So, also ich finde es toll, dass sich da Leute Gedanken machen und dieser Verein Musikpiraten e.V., der vielleicht vorher ein bisschen wild klingt, finde ich toll, dass man das macht, damit die Kindergärten jetzt einfach so kopieren können und können das den Kindern geben. Und die werden dann auch in 20 Jahren noch Weihnachtslieder singen können, weil der Verein für sie gesorgt hat. So. Wie man das PDF hochladen kann, das werden wir auf der Homepage niederschreiben, denn die URL ist ein bisschen länger geworden. Das ist ziemlich lange. Und das ist dann 37 Liter bekommt man dann mit Text und mit Musik, mit neu gesetzten Noten.
Mhm.
Also als Musikant muss ich sagen, das ist eine tolle Sache. Finde ich richtig, richtig gut.
Ja, ja. Ich finde das, find das auch ganz toll, denn nur ich überlege mir, was macht die GEMA mit Geld vom Kindergarten, von Komponisten, die länger als 70 Jahre tot sind? Gibt es da Enkel, Urenkel, Ururenkel, die dann einen Teil von dem, was die GEMA da kassiert, moralisch für mich verwerflich kassiert, abbekommen? Oder was passiert da eigentlich?
Ich glaube, nach 70 Jahren kriegt keiner mehr was.
Also,
nur die GEMA.
Nur die GEMA?
Ja, ich glaube.
Ich weiß es nicht.
Da sollte man doch mal hinterhergehen sein. Dass ich meine, wenn die GEMA da nichts mehr ausschüttet aus diesen Sachen, wenn jemand Weihnachtslieder da 3,50 bezahlt und die GEMA schüttet nichts mehr aus, weil kein Recht mehr dafür da ist, weil die Leute 70 Jahre tot sind, und dann hört ja das Urheberrecht auf.
Mhm.
Es geht ja nur um die Noten, die da gesetzt sind. Die haben ja wiederum ein eigenes Urhebergesetz.
Dass man hier an die Kindergärten rangeht und dass sich irgendjemand damit die Taschen voll macht. Ich denke, die Leute, die diese Sache da angestoßen haben, sollten sich mal wirklich in der Ecke stellen und schämen. Das, was man früher den Kindern in der Schule gesagt hat. So etwas ist für mich moralisch verwerflich. Das ist überhaupt nicht mehr zu vertreten, dass man Volksgut, Volkslieder, alte Weihnachtslieder, dass man da abzockt. Anders empfinde ich das nicht. Das ist reine, nackte, brutale Abzocke. Also Kinders, stellt euch in die Ecke und wartet, bis ihr wieder einigermaßen klar im Kopf seid. Denn
ich habe das damals erlebt in Bad Münstereifel. Da gibt es so ein Glockenspiel. Und dieses Glockenspiel, das läuft jeden Tag einmal um 12 Uhr und macht bim, 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 bim. Und weil da das bim, bim, bim noch eine bestimmte Notenfolge abläuft, kam die GEMA auf die Idee und sagte, es wird immer ein Lied gespielt hier, und wollte 18.000 Mark damals noch, 18.000 Mark haben für das Abspielen des Liedes. Erfolg war, der Wirt, wo das Glockenspiel war, der hat einen Schlüssel rumgedreht und dann war es vorbei. Ende, aus. Die Touristen kamen extra für das Glockenspiel zu hören und dann war es vorbei. Und dann nachher hat die Stadt sich darum bemüht, hat wohl auch etwas bezahlt. Finde ich genauso eine Schweinerei. Denn dieses Lied, da hat der Erfinder des Liedes nichts mehr mit zu tun gehabt.
Also werde ich künftig wirklich aufpassen, falls ich mal wieder eine große Fleisch-Zwiebelpfanne esse, dass ich hinterher nicht die Abgase in einem bestimmten Rhythmus von mir gebe, den man mit einer Melodie verwechseln kann. Sonst steht die GEMA auch da hinten und schnüffelt bei mir rum.
Ja, du kannst aber vielleicht auch Geld mitverdienen, wenn du das so gut hörbar hinkriegst. Versuch doch mal das Lorelei-Lied reinzubringen, damit mit dem, was wir da gehört haben, dann verschaffe ich dir einen Auftrag.
Nee, danke. Ich verzichte. Ja, das ist schon eine massive Sache.
Kennt einer von euch die Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Bundes an Sekundärnutzer wegen anrechenbarer störungsbedingender Umstellkosten aus der Umwidmung von Frequenzen im Bereich 790 bis 862 MHz?
Ich kenne sie nicht auswendig, aber ich kenne sie, weil ich mich damit befasst habe.
Also ich habe ja ein bisschen Hoffnung. Ein Leser, ein Forumsmitglied hat uns eine Mail geschrieben, dass die LTE-Geschädigten, so wie ich, vielleicht doch noch Hoffnung haben, Entschädigung zu kriegen für die, wie es so schön hier heißt, ja. Umwidmung der Frequenzen.
Also wir müssen die Zuschauer erstmal abholen und auf das Thema bringen. Also es geht darum, dass viele Künstler, Moderatoren, Musiker drahtlose Mikrofonanlagen haben, die in dem Bereich arbeiten, wo jetzt die LTE-Aktivitäten stattfinden.
Wir haben das ja in den Fernsehsendungen schon mal thematisiert.
Ja, und das heißt also, diese verlieren irgendwann ihre Zulassung. Im Moment sieht es aber so aus, wenn man in der Nähe eines LTE-Standortes ist, dann hat man massive Funkstörungen da drin. So, und beim Gesangsvortrag oder Musik oder sonst was ist klar, dass man das Geprassel da drin eigentlich nicht haben kann. Das ist also der Grund dieser Geschichte. Und da ist schon vor Jahren gesagt worden, dass der Staat, in Anführungszeichen, wer auch immer das ist, den Betroffenen da helfen will, wenn sie tatsächlich dann gestört werden dadurch. So, Heinz.
Ja, und ich bin ja einer der Geschädigten, weil dieses drahtlose Mikrofon, das wir bei Träumer Jazz haben, fällt in den Bereich und darf dann ab nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nicht mehr betrieben werden. Und ich will dann mal sehen, ob ich vielleicht irgendeine Chance habe, über dieses Richtlinie zur Gewährung der bla 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 eine kleine Entschädigung zumindest kriege oder ob ich einfach mein Gerät nur so wegschmeißen muss.
Gut, das kann ich dir im Prinzip sagen. Ich kenne die Problematik und ich habe mich auch damit befasst. Wahrscheinlich wirst du es wegwerfen müssen. Denn du musst einmal die Rechnung vorlegen. Die muss auf deinen Namen lauten. Und wenn das Ding da 10, 15 Jahre alt ist, wer hat sie noch? Du musst nachweisen, dass du gestört wirst. So, das ist gar nicht so einfach. Denn wenn du durch die Gegend reist, mal hier auftrittst, mal dort auftrittst, mal wirst du gestört, mal wirst du nicht gestört. Und die Entschädigung, die dir zusteht, da wird ein großes Geheimnis drum gemacht. Denn die hat nichts mit dem Anschaffungswert zu tun, sondern das ist nur eine Geste, dass man dir da irgendwo entgegenkommt. Unterm Strich werden die meisten Leute, die so etwas beantragen, gar nichts bekommen. Die können auf eigene Kosten etwas Neues kaufen, weil hier wieder mal so eine Planung ist, dass man der Industrie nicht gesagt hat, Kinder, ihr dürft jetzt diesen Kram nicht mehr verkaufen, wir planen diesen Frequenzbereich dafür und dafür. Und wenn man da ein paar Jahre dazwischen Zeit hat, dann wird sich das von allein regeln. Nee, man macht das ja anders. Man lässt alles weiterlaufen, dann knallt man die LTE-Frequenzen da raus und sagt dann hinterher, wir sind ja die Guten, wir helfen euch ja, ihr kriegt zwar nichts, aber wir tun so.
Was ist denn heute überhaupt? Kann ich heute noch diese alten Frequenzgeräte noch kaufen, diese Mikrofone?
Ja.
Wenn die noch vertickt? Ja.
Die kriegst du heute
bei eBay. Na,
die kriegst du auch im Musikalienhandel zu sehr günstigen Preisen.
Ja, was will ich damit?
Ja, die kannst du ja
in
noch
die Wüste.
Ja.
Wegschmeißen.
Ja, oder auf hoher See oder irgendwo kannst du sie gebrauchen. Der Entertainer auf dem Schiff, der kann damit arbeiten.
Genau. Ah, dafür Kreuzfahrten. Also Kreuzfahrt geeignet. Kreuzfahrt geeignet.
Ja, wenn das da drin steht, ist das kein besonderes Feature, sondern eine Einschränkung.
Ja. Ja. Nee. Naja, ich werde es auf alle Fälle mal probieren und schauen. Wir werden dann berichten, über die Ablehnung meines Antrags berichten.
Ablehnung deines Antrages. Ich bin ja auch geschädigt. Nicht im Kopf. Das weiß man nicht so genau, aber durch meinen Internetzugang. Ich habe ja 864 Kilobit oder sowas und einen Upload von 160. Und ich frage da so ab und zu mal irgendwo nach, was es denn so gibt. So, und jetzt bin ich darauf aufmerksam gemacht worden. Mittlerweile würde die Telekom, bei der ich gar nicht bin, ich bin bei 1&1, aber die benutzen ja das Netz von der Telekom, die RAM-Technologie einführen. Da können wir irgendwann mal drüber sprechen, was das ist. Im Grunde genommen eine Ausweitung der Bandbreiten mit weniger Redundanz und so, im Prinzip, aber es kommt noch mehr dazu. Da habe ich gedacht, rufst du mal die Telekom an? Und die haben mir gesagt, ja, bei dir sind 2000 möglich, eine 2000er Leitung, das können wir Ihnen schalten. Habe ich gesagt, ja, fein, freut mich, das ist ja toll.
Download.
Nee. Ja, Download natürlich, ja.
Ja.
So, dann habe ich gedacht, wenn die das können und die 1&1, die reiten ja Huckepack auf der Telekom, die haben ja keine eigenen Leitung, dann müssen die das doch auch können. Also habe ich da angerufen. Nee, erstmal bin ich im Internet gewesen. Also ist schon ziemlich merkwürdig da als Kunde. Die verkaufen mir immer Pakete oder wollen sie mir verkaufen. Aber bis ich dann mal dahin komme, was ich denn bei mir kann. Und obwohl die wissen, wo ich wohne, haben sie mir 16.000 angeboten. Ach, war der Jubel groß, aber der Unglaube noch viel größer. Habe ich gedacht, also, wieder eine Verarsche. Die lassen zwar in den Werbefernsehspots immer so einen Jungen da rumhüppen, der irgendwie erzählt, er würde sich um mich persönlich kümmern, wahrscheinlich um jeden Kunden, den haben sie geklont, davon gibt's 10.000, aber ich rufe an. Eine sehr nette Dame, sehr freundlich, habe ich gesagt, hier, hör mal, ihr versprecht mir im Internet das und das, mag ich nicht so richtig glauben, guck mal. Hat sie nachgesehen, sagte, 2000 können wir, mehr nicht. Und warum das bei Ihnen mehr angezeigt wird, das gebe ich mal weiter, das darf nicht sein. Habe ich gesagt, gut, habe ich mir ja schon gedacht. Aber 2000? Ich sage, warum habe ich denn nur 864 Kilobit? Ja, sagte, dann haben Sie einen Vertrag. Ich sage, nein, ich habe einen Vertrag über 6000 geschlossen, nachdem er das dann aber nicht erfüllen konnte, ist der dann runtergesetzt worden, auch vom Preis her. Und es wurde ganz klar gesagt, sobald mehr möglich ist, bekommen Sie mehr. Und kein Schwein kümmert sich darum. Ja, sagt sie, weiß ich auch nicht und so. Aber wollen Sie das denn haben? Ich sage, ja, natürlich, doppelt so schnell. Das ist doch was. Das kann ich doch brauchen. Es ist zwar nicht die Welt, aber Kleinvieh macht auch Mist. Gut, hat sie gesagt. Dann müssen wir da jetzt mal sehen. Über den Preis müssen wir noch sprechen. Habe ich gesagt, sprech. Hat sie gesagt, ja, das macht 14 Euro so und so viel. Habe ich gesagt, Moment, 14 Euro, so und so viel. Plus Anschluss natürlich bei der Telekom. Ja, ja. Ich sage, Moment, ich zahle jetzt 17,68 Euro oder sowas. Ja. Ich sage, und jetzt bekomme ich mehr als die doppelte Geschwindigkeit und zahle weniger. Ja. Gut, habe ich gesagt. Das kann ja keine Frage sein. Es ist zwar eine endlose Sauerei, was ihr da macht mit euren Kunden, aber okay. Hat sie gesagt, ja, wenn Sie das jetzt hier abschließen wollen, und alles andere bleibt gleich, das war geklärt, keine Änderungen, nichts, kein Passwort, kein Zugang, also bleibt alles, alle Domains, alles bleibt. Also gesagt, dann sagen Sie nur, dann müsste ich das aufzeichnen und dann machen wir das nochmal in Kursform und es wird aufgezeichnet. Habe ich gesagt, ja, mach doch. Hat gesagt, sagen Sie bitte Ihren Namen, habe ich Name gesagt, den weiß ich ja auswendig und Wohnort. Und dann habe ich gesagt, so, Moment, bevor wir zum Geschäft kommen, werde ich jetzt erstmal meine Meinung sagen. Und da habe ich dann ganz klar gesagt, was für eine Sauerei das ist, dass ein Bestandskunde einfach in der mageren Leitung hängen gelassen wird und der bekommt nicht mitgeteilt, dass es billiger zu einer höheren Geschwindigkeit geht. So, Ich finde, dafür sollte sich 1&1 schämen. Die sollten weniger Werbung machen mit diesem Hansel, der da rumhüpft, sondern sollte seine alten Bestandskunden besser betreuen. So gewinnt man keine Freunde. Das ist meine Meinung dazu. Was denn eure?
Ja, das ist so wie auf der Bank auch. Der Bank, wenn du Neukunde bist, kriegst du gleich einen Willkommensgruß. Na, von 100 Euro oder sowas. Und wenn du Bestandskunde bist, kriegst du einen Schnicks.
Ja, aber es geht doch nicht, dass ein Neukunde weniger bezahlt für die doppelte Leistung und ich als uralter Kunde, der seit 10, 12 oder sonst wie Jahren da ist, mehr bezahle für die Hälfte der Leistung. Das ist doch eine Sauerei.
Ist leider aber weit verbreitet. Das hast du leider ja auch bei manchen Mobilfunkverträgen, dass du mit einem neuen Vertrag billiger dran wärst und wenn du dich nicht drum kümmerst, behältst du eben deinen alten Vertrag.
Ja.
Also ich gebe dir vollkommen recht, ich will dir nicht widersprechen.
Ja, ich weiß es von den Universitäten früher, ich musste das selbst machen, als ich damals noch Apples an die RWTH geliefert habe und an die Gesamthochschule Wuppertal und ähnliches, da musste ich eine Meistbegünstigungsklausel unterschreiben. Sowas wünsche ich mir hier auch, dass ich als Endkunde auch immer den günstigsten Preis bekomme. Da sollte der Staat vielleicht auch mal drauf gucken, dass Menschen nicht so dumm in die Falle gelaufen lassen werden. Und die andere Seite ist, ich kann jeden, der hier zuhört, nur raten, nervt eure Provider. Ruft dort jede Woche an und sagt, gibt es was Neues, gibt es Schnelleres, gibt es Billigeres. Einmal, weil ihr davon profitieren könnt und zum anderen, weil diese Typen dann vielleicht auf die Idee kommen, sowas auch mal rund zu schicken oder sowas mal anzubieten. Wenn sie nämlich so viel Aufwand haben, mit diesen Fragen zu beantworten, kommen sie vielleicht auf eine Idee. Ich weiß es zwar nicht, aber könnte ja sein.
Hast du denn jetzt zwei?
Es wurde mir zugesagt, vergangene Woche Freitag um 11.38 Uhr. Innerhalb von 24 Stunden wäre das geschaltet. Heute ist Montag. Ich habe das letzte Mal um 10.30 Uhr geguckt. Da hatte ich es noch nicht. Ich weiß nicht, wann die 24 Stunden losgehen. Vielleicht morgen oder Ende dieser Woche.
Es gibt ja verschiedene Zeitsysteme.
Genau, das kommt ja noch dazu, aber...
Ja, ja.
Oder vielleicht auch beginnen die Weihnachten oder nächstes Jahr Weihnachten, ich weiß es nicht.
Oder ein galaktisches Zeitsystem, wo man gerade vom Mars geht.
Genau. Ja, also so gehen deutsche Firmen mit ihren Kunden um. Ich finde das nicht in Ordnung, Herr 1&1. Ich weiß zwar, wie du heißt, aber ich will den Ralf nicht beim Vornamen nennen. Gut.
Der wollte mir mal mein BTX abkaufen.
Mhm. Ja.
Immerhin.
Der wollte von mir mal Kyocera-Drucker kaufen. Aber das sind uralte Zeiten. Ja. Das ist ewig her. DoQ. Wer ist DoQ? Ich habe hier bei mir auf dem Ablauf stehen DoQ. Wer kann mir helfen?
Das ist ein normalerweise müsste es heißen eine DQ nur. Irgendeiner von den Sicherheitsexperten hat da DoQ draus gemacht. DoQ ist der Nachfolger von Stuxnet. Stuxnet hat voriges Jahr ja Furore gemacht, weil es der erste Wurm war, der sich um Industrieanlagen befallen hat, der also nicht den PC, den Arbeitsplatzrechner oder den Server befallen hat, sondern der sich, in dem Falle waren es Simatic-Steuerungen, die eine veraltete Software hatten, ein veraltetes Betriebssystem hatten.
Und ausgehend im Iran.
Das Ziel war damals, davon geht man immer noch aus, die Uranzentrifugen im Uran, die eben mit älteren Siemens-Steuerungen gesteuert wurden. DoQ ist im Oktober aufgetaucht, durch Zufall aufgeschlagen bei Sicherheitsexperten. Wer davon befallen ist, weiß man immer noch nicht richtig. Aber zum Beispiel der BSI sagt zum Beispiel, dass der DoQ so komplex programmiert ist und dass wahrscheinlich staatliche Institutionen dahinter stehen. Denn die Machart des Programms und die Vorgehensweise Urheber sprechen von einer sehr hohen Professionalität, die man im Amateurbereich nicht findet, sondern dass eher im militärischen Bereich oder in der professionellen Wirtschaftsspionage zu finden ist.
Kann also nicht von den Programmierern des Bundestrojaners stammen.
Nein, das ist von Experten programmiert worden.
Ah ja.
wahrscheinlich
die,
China.
Die Semantik-Leute haben das Ding zum Teil dekodieren können und sagen, also die Erfinder oder die Programmierer von Dokio müssen schon Zugang zu Stuxnet Source Code gehabt haben, denn die Strukturen sind teilweise sehr, sehr verwandt. Was er genau macht, weiß man noch nicht. Man vermutet auch, dass er, oder die Sicherheitsexperten hier, so Symantec, Kaspersky, G-Data und wie die ganzen Verdächtigen heißen, vermuten, dass er auch für Industrieanlagen konzipiert worden ist, dass er zur Informationsbeschaffung gilt, zur Informationsbeschaffung zunächst ausgelegt ist. Und was man gefunden hat, er kann modifiziert werden. Er kann im Betrieb modifiziert werden. Die Vorgehensweise, wie er vorgeht, ist von Viren bekannt. Er wird irgendwie eingeschleust, wie über einen USB-Stick, über Netz, über eine Mail, nistet sich im Betriebssystem ein. Das geht über eine bekannte Microsoft-Schwachstelle, also zunächst im PC, die MS-08-67, die auch von Stuxnet schon benutzt worden ist oder von Kido missbraucht worden ist. Nistet sich ein und versteckt sich zunächst mal so, indem es die installierten Sicherheitsprogramme so modifiziert, dass es nicht mehr gefunden wird. Das wird ja gerne gemacht, dann kann man ruhig einen Scan über seine Platte laufen lassen, wenn man es nicht von einer neutralen CD her macht, wird er nicht wieder gefunden. Dann ist er zunächst mal aktiv, das weiß man, und man weiß eben, dass er übers Netz Sachen empfangen kann. Er kann aber auch, wenn der Rechner nicht direkt im Internet ist oder nicht direkt ans Internet angeschlossen ist, über ein Peer-to-Peer-Netzwerk mit anderen Dokio-Rechnern kommunizieren und kann denn so von Ferne irgendwelche Informationen erhalten. Also das Ding ist schon so ziemlich ausgefuchst und ist an sich noch eine Nummer ausgefuchster als Stuxnet es war. Stuxnet war einfach dafür da, hat sich über Rechner weiter verpflanzt, in die Steuerung eingenistet und hat dann da damals die Umdrehungszahl der Turbinen, der Zentrifugen geändert. Wie gesagt, was Dokio machen wird.
Was will der jetzt machen?
Man hat eben keine Ahnung. Man weiß, dass er, was man bis jetzt entschlüsselt hat, ist, wie er sich einnistet und dass er in den Rechnern irgendwo sitzt. Es sind bis jetzt unter 10 Fällen bekannt, wo Rechner verseucht worden sind, aber er ist unterwegs und man weiß nicht, wo er unterwegs ist, weil er sich eben gut verstecken kann. Denn diese Virenabwehrprogramme oder diese Schadstoffabwehrprogramme, die heute laufen, sind ja im Prinzip auch vernetzt. Untereinander tauschen sie Informationen mit der Zentrale aus, um immer neue Scan-Software zu finden. Und da haben sich über die Automatik bisher nur 4 Rechner gemeldet, können mittlerweile 5 oder 6 gewesen sein. Aber sobald er ja drauf ist, schaltet er ja das Sicherheitsprogramm aus. Es macht es blind gegen ihn. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Informationen übers Netz dann an die Sicherheitshersteller gelangen, sehr, sehr gering.
Ein böses Easter Egg, obwohl wir in 5 Tagen Heiligabend haben. Wir sollten vielleicht die letzten paar Sekunden verwenden und uns bedanken bei all denen, die uns zuhören, die uns schreiben, die uns aufmunternd auch ins Gästebuch schreiben, bei denen, die uns Spenden schicken, uns unterstützen, bei denen, die bei uns im Shop Sachen für sich oder für ihre Freunde, Freundinnen kaufen und bei allen, die uns mögen.
Das aus vollem Herzen, ja.
Ein schönes Schlusswort, deshalb können die Daumen nach oben gehen.
Die Daumen gehen nach oben mit den besten Wünschen für das Weihnachten, denn wir haben nächste Woche eine Sondersendung von 1 Stunde und ich hoffe, dass ihr euch diese Sendung gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Und bei der nächsten Sendung wird es
Und dann behalten wir immer ein Bit übrig und sagen Tschüss.
Und Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.